This time of year, a good hoodie is absolutely essential, and the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska, da sind wir wieder und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich bin gespannt, was wir heute herausfinden werden.
Ich auch. Also im ersten Fall haben wir uns über das Leben und den tragischen Tod der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt unterhalten. Und heute wollen wir explizit auf diese Straftat eingehen. Es war 1957 in der Stiftstraße 36, damals entweder am 29. oder 30. Oktober, wurde Rosemarie Nitribitt in ihrer Wohnung ermordet. Am 1. November kam wohl die Zugefrau und hat sich gewundert, dass mehrere Brötchentüten sich vor ihrer Wohnungstür stapelten, hat daraufhin die Polizei gerufen. Die kam dann mit zwei Beamten, die haben die Tür aufgebrochen und haben den Leichnam auf dem Boden liegend im Wohnzimmer entdeckt. Das Furchtbare war, dass die Fußbodenheizung wohl sehr stark aufgedreht war. Und daraufhin haben die Beamten einen fatalen Fehler gemacht. Sie haben die Fenster aufgerissen. Warum ist das ein Fehler, Marcel?
Ja, also es war ja offensichtlich eine sehr moderne Wohnung, wie wir letztes Mal ja schon festgestellt hatten. Fußbodenheizung war ja nicht alltäglich, was ganz Tolles. Aber die Temperatur, die in der Wohnung herrscht, oder wenn man so möchte, die Umgebungstemperatur, ist ein wichtiger Parameter, den wir als Rechtsmediziner brauchen, um anhand der Leichentemperatur die Todeszeit zu schätzen. Also die Idee ist ja folgende: Ich habe meine Körperkerntemperatur zu Lebzeiten von 37 Grad Celsius und sobald dann der Kreislauf erliegt, sobald der Tod eingetreten ist, wird der Körper nach und nach abkühlen. Aber wie schnell er abkühlt, ist davon abhängig, welche Umgebungstemperatur vorherrscht. Ist es also wärmer, dann kühlt er logischerweise langsamer ab und ist er kälter, dann kühlt er schneller ab. Und deswegen ist es so wichtig, diese Umgebungstemperatur so exakt wie möglich zu kennen. Aber, und das ist, glaube ich, auch verständlich, wenn so ein Leichnam gerade auf warmem Boden liegt, was man natürlich auch bei der Todeszeitschätzung dann noch mit einbeziehen muss später, aber das ist eine andere Sache, dass dann schon, ja, auch nach ein paar Stunden bereits unangenehme Gerüche, Fäulnisgerüche entstehen. Und wenn die Wohnung insgesamt warm und stickig ist, dass man dann das Bedürfnis hat, das Fenster aufzureißen, auch das ist, ja, glaube ich, gut nachvollziehbar, aber dummerweise unprofessionell. Und ja, glaubt man nicht, dass wir sowas heute überhaupt nicht mehr erleben. Auch in heutigen Fällen gibt es das immer wieder mal. Meistens sind das aber dann Fälle, wo man vorher vielleicht gedacht hat, ja, das ist eine harmlose Geschichte, die Wohnung war ja abgeschlossen und so weiter, wo man also gar nicht an eine Tötung gedacht hat und wo erst später das Ganze brisant wird. Im vorliegenden Fall war, glaube ich, die Sache mit der Tötung vom ersten Moment an eindeutig und da hätte das natürlich nicht passieren dürfen.
Ja, wie ist das eigentlich überhaupt, wenn die Polizei einen Tatort besichtigt und eindeutig eine Straftat entdeckt, also einen Mord entdeckt, rufen die dann automatisch die Rechtsmedizin oder wie geht das?
Das ist im Prinzip eine Sache der Polizei, ob sie das machen möchte oder nicht. Und wir werden eigentlich immer dann geholt, wenn entweder die Sache per se unklar ist, also wenn von unserer Untersuchung im Prinzip abhängt, ob hier große Ermittlungen angestellt werden oder ob Entwarnung gegeben werden kann. Also typische Beispiele sind die Blutungen aus der Speiseröhre bei den Alkoholabhängigen, die bereits eine Leberzirrhose haben und es dann zu spontanen Blutungen kommt. Das können zum Teil sehr brutal aussehende Leichenfundorte sein. Und in Wirklichkeit handelt es sich um eine natürliche Todesart, um eine Erkrankung. Und in solchen Fällen werden wir also gern geholt. Und dann in anderen Fällen, wo klar feststeht, hier haben wir eine Tötung, wo es aber darauf ankommt, wirklich das Bild der Leichenauffindung exakt zu sehen und vielleicht auch noch zusätzlich die Blutspuren zu analysieren, weil auch die Blutspurenanalyse ist eine Kernaufgabe der Rechtsmedizin. Dagegen werden wir typischerweise nicht an Leichenfundorte geholt, wenn zum Beispiel der Täter, wieder als Beispiel, der Ehemann mit dem Messer noch daneben sitzt, sagt, ich habe gerade meine Frau umgebracht, das ist alles soweit klar, dann werden wir oftmals nicht geholt.
Ja.
Also die Entscheidung trifft im Prinzip die Polizei, gegebenenfalls nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wollen wir die Rechtsmedizin vor Ort haben und dann werden wir angefordert.
Ja, und wenn sich also die Polizei entschieden hat und den Rechtsmediziner kommen lässt, was ist dann, dürfen die Polizisten vorher den leblosen Körper überhaupt berührt haben oder müssen sie dann sich strikter in einem Umkreis aufhalten, also nicht zu nah an diese Spuren kommen?
Also klar ist, dass es auf der einen Seite darum geht, Spuren zu schonen und logischerweise auch keine anderen Spuren zu legen. Deswegen, wie man das so in den Krimis sieht, dass da der Kommissar im Mantel neben der Leiche kniet oder so, das passiert nicht. Also alle, die sich irgendwie dem Leichnam nähern und alle, die in den engeren Tatortbereich kommen, die ziehen Ganzkörperschutz an. Das heißt also diese weißen Anzüge mit Überschuhen, mit Handschuhen, auch schon vor Corona mit Mund-Nasen-Schutz, damit man eben keine DNA von sich darauf hinterlässt. Ja. Und insofern ist das ja im Fernsehen natürlich oft falsch dargestellt, weil es wäre ziemlich uncool, wenn der Hauptdarsteller gar nicht zu erkennen wäre in so einer Montur.
Ja.
Deswegen wird das oft so vereinfacht dargestellt.
Ja, muss ja auch ein bisschen spannend bleiben,
genau.
Das ist klar.
Der genaue Ablauf aber, wie dann letztlich der Tatort, ich nenne es mal, abgearbeitet wird, das muss individuell besprochen werden. Und da werden eigentlich alle Beteiligten mit einbezogen. Man hat schon eine gewisse Vorahnung, was könnte jetzt der Schwerpunkt sein. Wird hier die Untersuchung des Leichnams das Wichtigste? Wird die Spurensicherung das Wichtigste? Und dann muss man praktisch dem einen oder anderen den Vorzug geben. Wenn ich ihm sage, zuerst müssen Spuren gesichert werden, es geht vielleicht um Fasern, es geht um DNA-Spuren, die gesichert werden, dann muss die Temperaturmessung zurückstehen. Unter Inkaufnahme dessen, dass die Todeszeitschätzung ungenauer wird. Wenn man jetzt sagt, das Wichtigste ist in dem Fall, die Todeszeitschätzung so gut wie möglich und so schnell wie möglich anzustellen, dann wird man sagen, unter Inkaufnahme vielleicht doch der Zerstörung einzelner Spuren zieht man das vor. Also diese Entscheidung muss man einfach treffen. Und ja, es ist oftmals so oder in einigen Fällen so, dass man im Nachhinein sagt, ja, war nicht die optimale Entscheidung, aber hinterher ist man immer schlauer oder sollte es zumindest sein.
Nun gibt es ja mit Sicherheit gravierende Unterschiede zwischen den Untersuchungen 1957 und heute im Jahr 2022. Ich habe jetzt mittlerweile eruiert, dass Rosemarie zuerst wahrscheinlich diesen Schlag auf den Kopf bekam, unter Umständen mit einem Aschenbecher, wohl aber nicht bewusstlos war, denn es soll einen erbitterten Kampf gegeben haben. Sie hat sich gegen das Würgen des Täters wohl gewehrt. Sie hat sogar noch versucht, den Telefonhörer an sich zu reißen, hatte dann letzten Endes keine Chance mehr. Heute wüsste man, dabei müssen ja einige Hautpartikel irgendwo rumgelegen haben, Schuppen, Haare. Die würden ja wahrscheinlich heute den Täter überführen. Damals gab es das wohl nicht.
Ja, also damals was hatten wir zur Verfügung, was jetzt die Spurenuntersuchung betraf? Da war natürlich die Untersuchung von Haaren, aber aufgrund ihrer morphologischen Merkmale. Haare können sich sehr stark unterscheiden von einem zum anderen Menschen. Und wenn man dann Vergleichshaare hat, dann kann man schon Zuordnungen treffen. Allerdings hat sich im Nachhinein rausgestellt, viele Jahre später oder Jahrzehnte später, dass diese Ergebnisse oftmals nicht so zuverlässig waren, wie man das ursprünglich geglaubt hatte. Aber das heißt, ich muss schon mal Haare sehen, sonst geht es nicht. Im Übrigen, DNA-Untersuchung von Haaren, die irgendwo liegen, das ist gar nicht so gut, wie in Krimis oftmals dargestellt wird. Diese Haare haben eben etwas Mystisches beibehalten. Damals waren sie wirklich notwendig, um Täter zu überführen, morphologisch. Und dann hat man das so weitergesponnen und jetzt machen wir mal DNA von Haaren. Aber gerade Haare, die ausgefallen sind, ja, die sind gar nicht so gut, weil da sind die Wurzeln nicht mehr so richtig intakt. Die sind ja nicht umsonst ausgefallen. Und dementsprechend ohne Wurzeln kann man auch nicht gut DNA gewinnen. Haben wir dagegen Haare, die ausgerissen werden, bei einem Kampf oder so, da kann man natürlich DNA-mäßig dann wieder deutlich mehr mit anfangen.
Aha, ich verstehe.
Das Beste, was es damals gab, war Blut. Und das bedeutet aber, ich brauche Blut in dem Fall von dem Täter.
Ja.
Das Blut des Opfers bringt mir ja nichts, weil das ist ja sowieso da. Und dass man Blut von einem Täter hat, passiert eigentlich nur dann, wenn der Täter sich verletzt hat oder verletzt wurde dabei.
Ja.
Und dann muss ich natürlich von unterschiedlichen Stellen, muss ich dann Blut nehmen. Und da ist es wieder ganz wichtig, das Blut insofern interpretieren zu können, wie ist diese Blutspur denn dahin gekommen, auf welche Weise? Gespritzt, geschleudert, getropft. Und das zu lesen, da waren damals zum Teil, wie soll ich sagen, die Kriminaltechniker, aber auch die Rechtsmediziner fast besser als heute, weil es ja diese Möglichkeiten gar nicht gab. Und als dann die DNA so ab Mitte der 80er aufkam, ist so gerade diese Expertise von der Blutspurenanalyse zunehmend in Vergessenheit geraten, weil man gedacht hat, man kann mit DNA ja alles machen. Und dann hat man aber später wieder gemerkt, wie wichtig trotz oder gerade wegen DNA die Blutspurenanalyse ist. Denn wenn ich diese Informationen bündle, ja, wenn ich also auf der einen Seite den Mechanismus erkenne, wie ist das Blut dahin gekommen, dann kann ich auch andererseits mit dem DNA-Ergebnis, also der Personenzuordnung, viel mehr anfangen, wenn es um Tatrekonstruktion geht. Damals, 1957, war es einfach wichtig, die Blutspuren voneinander unterscheiden zu können von der Entstehungsweise, um nicht einfach jede Blutspur dann untersuchen zu müssen.
Ich verstehe.
Wie hat man sie damals untersucht, die Blutspuren? Das Ganze war serologisch. Das heißt, man ist auf Blutgruppeneigenschaften gegangen. Und so eine serologische Untersuchung sieht so aus. Man gibt praktisch, man hat eine kleine Blutmenge, löst die in der Flüssigkeit, gibt eben einen Antikörper dazu. Und wenn das Blut die entsprechenden Eigenschaften hat, dann verklumpt es mit dem Antikörper. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Die bekanntesten Blutgruppen, die auch heute noch eine Bedeutung haben, insbesondere wegen Transfusionen oder dann wegen Geburt, sind eben das AB0-System und dann der Rhesusfaktor. Aber es gab schon 1957 über 20 weitere Blutgruppen. Kell, Duffy und wie sie alle heißen. Ja. Das hat man so als Normalbürger gar nicht mitgekriegt, weil es auch für Transfusionen und sowas keine Bedeutung hat. Aber damit kann man eben dann schon sehr gute Zuordnungen treffen. Und man kann also sagen, wenn jemand in diesen 20 untersuchten Blutgruppen Eigenschaften übereinstimmt mit der Tatortspur, Tatortblutspur, dann wird die Täterschaft schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, und das konnte man auch statistisch berechnen. Aber man brauchte, und das war das große Problem, man brauchte Blut. Heute können wir im Grunde genommen von jeder Zelle, von jedem Sekret, das ein Mensch hinterlässt, in dem Fall ein Täter hinterlässt, können wir dessen DNA-Profil bekommen und das dann vergleichen mit einem Vergleichsprofil, sogenannte Speichelprobe von Tatverdächtigen. Das kann ein einzelner Verdächtiger sein, der eine Probe abgibt. Das kann ein sogenannter Massentest sein, dass man eben sagt, alle Männer, die in dem Ort wohnen, geben eine Speichelprobe ab. Und die, die es nicht abgeben, werden allein dadurch verdächtig. Oder man vergleicht es mit der DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes, wo also DNA-Profile von Menschen drin sind, die sich dafür, ich sage es mal salopp, qualifiziert haben, die also eine entsprechend erhebliche Straftat ausgeübt haben, deswegen verurteilt wurden und dann wird deren Profil dort gespeichert.
Und dafür muss man eben einmal straffällig gewesen sein, damit es eine solche Datei bereits gibt von
damit man da reinkommt, genau.
Im Fall der Frau Nitribitt hat man bei den Würgemalen, sie ist ja letzten Endes erwürgt worden, Fingernagelspuren gefunden. Ist das ein Zeichen dafür, dass jemand lange Fingernägel hatte? Oder ist es normal? Oder liegt es daran, dass man einfach zu fest zudrückt? Oder?
Ja, die Fingernägel sind entsprechend der feste Anteil. Die Fingerkuppen sind ja generell weich. Die braucht man zum Tasten. Und dementsprechend verletzen die Fingerkuppen erstmal die Haut nicht direkt und die Nägel dagegen führen dann zu kratzerartigen Oberhautabschiebungen. Ja, und das sieht man hinterher dann als Vertrocknungen. Also es ist typischerweise eben so, wenn jetzt kein anderes Werkzeug irgendwie verwendet wurde und du hast es ja in der letzten Folge so ein bisschen durcheinander geworfen. Wir unterscheiden ja zwischen Drosseln und Würgen, ja, das Drosseln mit einem Drosselwerkzeug und dann hat eben dieses Drosselwerkzeug hat eine gewisse Oberfläche, das kann jetzt ein Strick sein, das kann aber auch was ganz anderes sein und dann kann dadurch wiederum die Haut geschädigt werden. Habe ich natürlich ein sehr glattes Drosselwerkzeug, wie zum Beispiel ein Seidenschlips oder so, dann kann auch sein, dass an der Oberhaut nicht viel zu sehen ist, aber allein dieses gleichmäßige Zusammenziehen führt auch schon oftmals zu diesen Vertrocknungserscheinungen der Haut. Und dagegen beim Würgen bedeutet es, dass praktisch mit der Hand die Gefäße, die zum Gehirn führen, abgedrückt werden. Und mit der Hand heißt dann, dass wenn ich die bloße Hand nehme, die Fingernägel der Anteil sind, der heraussteht und der dann eben auch Kratzer herbeiführt. Und das müssen keine besonders langen Fingernägel gewesen sein. Was man manchmal sieht, wenn jemand sehr lange Fingernägel hat, dass dann diese Fingernägel selbst des Angreifers sich verbiegen an der Haut des Opfers. Dass also dieser Halbmond, der dann so entsteht, dass der gar nicht in Richtung Handfläche gebogen ist, sondern genau umgekehrt gebogen ist, weil die Fingernägel selbst sich durchgebogen haben. Das ist etwas, was dann auf lange Fingernägel hindeuten kann.
Ich verstehe. Ich habe nämlich deswegen gefragt, weil ich natürlich auch mitbekommen habe, dass die Haushälterin selber eine ganze Weile unter Verdacht war. Und da fragte ich mich, ob das vielleicht mit weiblichen Fingernägeln zu tun gehabt haben könnte. Ich habe übrigens gestern eine Dokumentation über Frau Nitribitt von dem Profiler Axel Petermann gesehen. Der ist immer noch fest davon überzeugt, dass der Hauptverdächtige Heinz Pohlmann auch tatsächlich der Mörder war. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass der genaue Todeszeitpunkt nie ermittelt werden konnte. Und Pohlmann, der Handelsvertreter, der ewig pleite war und mehrfach auch unter Strafverdacht stand, dass der zum Teil Alibis hatte für die Todeszeit. Pohlmann hat nach der Tat seine Hose in eine Reinigung gebracht, weil angeblich Rostflecken an der Hose waren.
Okay.
Später wurde nicht mehr, konnte man nicht mehr identifizieren, dass Blutspuren darin waren. Ist das heute noch möglich? Könnte man heute trotz einer Reinigung im Nachhinein noch Blutspuren finden?
Ja, also ich würde schon sagen, dass man heute, meine chemische Reinigung schafft ja nicht das Gewebe praktisch bis in alle Schichten zu befreien davon. Und wir haben ja heute zum Beispiel den Luminol-Test, der letztlich ja auf diesem Prinzip der Wasserstoffperoxidreaktion beruht. Das war so das, was man 1957 hatte. Man hat Wasserstoffperoxid auf eine verdächtige Oberfläche gesprüht, auf etwas, was wie Blut aussah. Und wenn das Ganze dann geschäumt hat, ja, dann wusste man, es hat hier eine Redoxreaktion stattgefunden und das spricht für Blut. Wusste jetzt nicht menschlich oder tierisch Blut, aber das spricht dann für Blut. Und durch den Luminol-Test wird diese Reaktion viel, viel sensitiver. Also wenn man eben die Blasenbildung nicht sehen würde, längst schon nicht mehr sehen würde, leuchtet das dann trotzdem. Also man kann dann im Dunkeln eben sehen, dass es ganz sachte leuchtet an der Stelle und dann weiß man, da ist Blut. Also man hätte die Hose mit heutigen Methoden einfach kurz mit Luminol eingesprüht und wäre dann irgendwo in einen dunklen Raum gegangen und hätte dann die Stelle gesehen, wo es leuchtet und hätte dann gewusst, okay, an der Stelle muss Blut sein, hätte dann den Stoff dort rausgeschnitten und den für eine DNA-Analyse eingesetzt und dann kommt man auch nach einer chemischen Reinigung, kommt man dahin, dass man eigentlich ein vollständiges Profil bekommt. Und das wäre natürlich dann in dem Fall umgekehrt als eben, ja, wo man sagt, die Spur vom Tatort, wo man den Täter nachweist, hier wäre es halt das Blut dann des Opfers möglicherweise gewesen. Ja, und damit wäre eine Verbindung her. Klar, dann hätte er sich vielleicht trotzdem irgendwas einfallen lassen können, warum ihr Blut an seiner Hose ist. Ja, dass er dann sagt, sie hat sich geschnitten beim Tomatenschneiden und ich stand daneben und habe den Tropfen auf die Hose gekriegt und so weiter. Mhm. Ja, das heißt natürlich noch nicht, dass er dann sie verletzt haben muss.
Nein, zumal er ohnehin, wie man bei der Obduktion feststellte, ihre letzte Mahlzeit zubereitet hat. Sie aß wohl liebend gern Reisbrei und der stand zum Teil noch auf dem Herd und der war von Herrn Pohlmann zubereitet. Also theoretisch hätte er auch sagen können, ja, dabei hat sie sich verletzt oder natürlich, das hätte er wahrscheinlich getan. Interessant ist übrigens, Pohlmann ist ja für 10 Monate in Untersuchungshaft gekommen wegen Tatverdachts und letzten Endes, wie gesagt, daraufhin freigekommen, dass man den Todeszeitpunkt nicht eruieren konnte. Genau. Und kaum war er wieder draußen, hat er seine Erinnerungen an die Quick verkauft, die Erinnerungen an Rosemann Renitribit für 18.000 Mark. Und da fragt man sich natürlich tatsächlich, ein Mensch, der einerseits ein Freund war, der ihretwegen 10 Monate in Untersuchungshaft saß und rauskommt und Profit daraus schlägt, über ihre Erinnerungen zu sprechen. Das ist schon sehr merkwürdig.
Tja, aber 10 Monate im Gefängnis gewesen, kein Einkommen gehabt und die Haftentschädigungen waren ja dann irgendwie Pfennigbeträge pro Tag, die man da bekommen hat. Also, ja, keine Ahnung, ob man dann sagt, ich mache das Beste draus aus dem, was passiert ist, ja. Aber trotzdem, allein diese Sache, dass er dann ja plötzlich Geld hatte und Auto gekauft und so. Ja. Ja, aber klar, das sind eben nur Indizien. Und man fragt sich natürlich heute schon, wie kann es sein, dass so jemand dann ja irgendwie da wegkommt. Aber das Gericht hat offensichtlich nicht die notwendige Überzeugung gehabt, ihn zu verurteilen. Ja, das Nein. ist im Strafrecht so und das ist auch gut so auf der einen Seite. Ja, aber trotzdem fragt man sich natürlich hier schon, wie kann das gewesen sein?
Ja, und man hat ja wahrscheinlich immer gehofft, er ist ja erst 1990 gestorben. Mhm. Bis dahin hätte er sich ja irgendwann mal verraten können. Irgendwie passiert das ja meistens. Das ist aber nicht so gewesen. Deswegen hat man auch nie einen weiteren Verdächtigen gesucht. Und ich glaube, viele Prominente waren darüber sehr, sehr froh.
Ja, das hatten wir letztes Mal ja auch schon, wie viele Prominente das wirklich gewesen sind. Das finden wir so leicht nicht raus.
Nein.
Ja, also wir hatten diese interessante Kombination eben aus Verletzungen, diese Quetschrisswunde an der Stirn, Zeichen der stumpfen Gewalt, dann die Strangulation, genauer gesagt Würgemale mit petechialen Blutungen, also letztlich damit eine tödliche Strangulation, ein Erwürgen, wenn man so möchte, belegt. Und dann hatten wir eben auch Zeichen dieses Kampfes. Also das wird ja bei jedem, kann man sagen, bei jedem Tötungsdelikt. Und da hat sich das überhaupt nicht geändert. Also wenn man Sektionsprotokolle aus dieser Zeit liest, ja, außer dass sie mit Schreibmaschine geschrieben sind, muss man sagen, ja, es unterscheidet sich eigentlich nicht so von dem, was wir heute machen, um nicht zu sagen, gar nicht. Wenn es um die normale Leichenöffnung geht, dass das danach kommt, ja, die weiteren Untersuchungen, was wir heute für Möglichkeit haben, in der DNA hast du ja schon angesprochen, in der forensischen Toxikologie, was wir an Substanznachweis können und auch bei den mikroskopischen Untersuchungen, ja, was wir da heute für Möglichkeit haben, was für Spezialfärbungen da existieren, dass wir einzelne Zelltypen anfärben können, dass wir Wundalter ganz anders bestimmen können, als das früher noch möglich gewesen wäre. Da ist schon sehr viel passiert. Aber der eigentliche Akt der Obduktion, in dem Fall der gerichtlichen Leichenöffnung, der ist heute ja ganz genauso noch wie 1957.
Das heißt, es wäre nicht auszuschließen, dass auch heute ein solcher Fall unaufgeklärt bliebe?
Grundsätzlich nicht auszuschließen, nein. Es liegt ja immer daran, was findet man dann eben wirklich. Ja. Und wir wissen ja nicht, welche Spuren der Täter oder die Täterin wirklich dort hinterlassen hat. Ja. Klar, durch das Kampfgeschehen, was also letztlich durch diese Hämatome, die an Stellen gefunden wurden, die man dann als abwehrtypische Lokalisation bezeichnet, ja, also Hämatome, frische Hämatome, die auf dieses Kampfgeschehen hindeuten, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner, der Täter, dass der auch eigene DNA dort hinterlassen hat. Ja, wenn das Ganze schnell geht und dann wenig Dynamik da drin ist, dann besteht die Möglichkeit, dass wenig Spuren hinterlassen werden. Aber so hat das Tatgeschehen ja eigentlich oder dazu beigetragen, dass doch irgendetwas von dem Täter dort liegen geblieben sein muss. Ja. Und da hätten wir sicherlich heute mehr an Spuren gewinnen können, die danach auswertbar gewesen wären.
Ja. Axel Petermann beschreibt in seiner Dokumentation, dass es unfassbar schwierig ist, einen Menschen zu erwürgen, weil du über viele Minuten die gleiche Kraftanstrengung brauchst. Das ist nicht einfach so, wie man immer so als Krimi-Autor denkt, naja, drückst du mal dreimal zu, dann ist er hinüber, sozusagen. Das ist, deutet ja darauf hin, dass jemand unbedingt entweder voller Hass ist oder unbedingt diese Tat durchziehen will. Und vielleicht deutet es auch darauf hin, dass es eher keine Frau gewesen sein könnte, was wiederum für Heinz Pohlmann natürlich spricht.
Ja, das war die Frauenhypothese. Ja, also wie du es schon gesagt hast, es braucht eben eine gewisse Zeit wirklich des Zirkulationsstopps im Gehirn.
Ja.
Und beim Würgen ist eben das Problem, es soll jetzt hier nicht um irgendwelche Ratschläge zum Töten gehen, aber beim Würgen ist eben das Problem, dadurch, dass man ja die Hände verwenden muss, man schafft es ja gar nicht, die so gleichmäßig immer um den Hals zu kriegen und den Druck auch überall gleichmäßig aufrecht zu erhalten. Habe ich dagegen ein Strangwerkzeug, wieder darauf zurückzukommen, ein Seil und ziehe, dann ist praktisch an der Auflagestelle des Seils am Hals, wenn es hinten übereinander geht, ist der Druck überall gleichmäßig. Ja, und dementsprechend habe ich dann schon ab, und das ist gar nicht so viel, ab etwa 5 Kilogramm Gewicht äquivalent, der auf die Halsschlagadern drückt, kommt im Gehirn schon nichts mehr an.
Wow.
Wenn ich aber noch weniger habe, dann kommt zwar noch Blut an im Gehirn, durch die Arterien, durch die Halsschlagadern, aber es kann nicht mehr abfließen. Und das ist letztlich auch, ja, es dauert einen kurzen Moment länger, aber wenn das Blut nicht abfließen kann, kann auch nichts Neues reinkommen. Und dann habe ich zwar den Zufluss nicht gestoppt, aber dadurch, dass der Abfluss zu ist, kann auch kein Blut mehr im Gehirn zirkulieren. Und wenn ich das mit bloßen Händen mache, dann, gerade wenn das Opfer sich noch bewegt, dann kann das natürlich immer sein, dass kurzzeitig der Abfluss wieder offen ist, der Zufluss wieder auf ist. Und deswegen braucht das eben viel länger. Normalerweise sagt man so nach 3 Minuten, wenn also 3 Minuten die Zirkulation im Gehirn unterbrochen ist, dann sind das unwiederbringliche Schäden im Gehirn und nach 5 Minuten ist also definitiv vorbei. Aber gerade in einem Kampfgeschehen und beim Würgen kann sich das nochmal deutlich verlängern. Also insofern ist es definitiv eine enorme Anstrengung und das kann daher kommen, dass der Angreifer eben wirklich die Kraft und auch die Kraftausdauer hat, allein durch eine körperliche Überlegenheit oder, und da haben wir den psychologischen Aspekt, dass eben emotional da diese Kraft sozusagen getriggert wird.
Gut, das werden wir wahrscheinlich oder vielleicht in unserem nächsten Podcast besprechen können. Ich werde nämlich heute in 14 Tagen mit der Kriminalkommissarin Anja Lange ein Interview führen. Sie ist die Leiterin des Kriminalmuseums in Frankfurt im Polizeipräsidium. Dort liegen hochinteressante Exponate, die im Zusammenhang mit dem Mordfall der Rosemarie Nitribitz stehen. Ich werde dann dieses Interview aufzeichnen und wir werden in unserem dritten Podcast darüber sprechen, Marcel.
Aber da war sogar früher, war da sogar der Schädel, ne, von ihr.
Der Schädel war bis 2008 im Frankfurter Kriminalmuseum. Nein, später stand er, wie ich tatsächlich erfahren habe, bei einer Führung sogar auf dem Schreibtisch des damaligen Polizeipräsidenten, der heute längst tot ist, was ja durchaus ganz, ganz furchtbar ist, diese Vorstellung allein. Er ist 2008 erst dem Grab der Nitribitz beigefügt worden, weil die Schwester darauf drang. Bis dahin galt er auch, vorher galt er wohl als Beispiel zu Ausbildungszwecken von der Kriminalpolizei.
Ist natürlich auch hochinteressant. Ich meine, das ist ja immerhin, das sind ja dann mehr als 50 Jahre, 51 Jahre nach dem Tod gewesen.
Ja.
Und eigentlich war ja die Grabzeit dann schon abgelaufen, aber gut, anderes Thema. Ja, und früher war das aber so, dass man fast gar keine andere Chance hatte, zu Beweiszwecken Knochen oder ganze Schädel aufzuheben, die zu mazerieren, also mit chemischen Methoden zu reinigen. Und man konnte dann eben im Gerichtsverfahren demonstrieren, hier hat die Gewalt eingewirkt und so weiter. Und ja, das war auch noch bis vor gar nicht so langer Zeit, muss ich sagen, war das noch Standard. Ja, dass sowas während der Obduktion solche Beweismittel gesichert wurden, ja, wenn es denn notwendig erschien. Heute haben wir zum Glück bei nahezu allen Tötungsdelikten ist es Standard und auch in vielen anderen Fällen haben wir eine postmortale Computertomographie.
Ja.
Das bedeutet also, vor der Obduktion gibt es eine hochauflösende Ganzkörper-Computertomographie des Leichnams. Da kann man dann mit ganz anderen Strahlendosen arbeiten als beim Lebenden, sodass man extrem hohe Auflösungen erreicht. Und aus diesen Computertomographie-Datensätzen kann man dann beliebige Skelettanteile, den ganzen Schädel, den Brustkorb dreidimensional rekonstruieren. Und diese dreidimensionale Rekonstruktion kann man sich dann auf einem Rechner angucken, so gedreht im 3D-View. Oder man kann sogar mit einem 3D-Drucker heute, früher mit dem sogenannten Rapid Prototyping, aus Kunststoff sich praktisch diesen Schädel oder Knochen drucken lassen. Ja.
Sehr, sehr interessant.
Und deswegen kann man also heute den Schädel eines Opfers in die Gerichtsverhandlung mitnehmen, was zu Demonstrationszwecken manchmal sehr, sehr wichtig sein kann. ohne dass man wirklich einen Originalschädel hat, sondern man hat einfach ein Kunststoffmodell, das aus diesen CT-Datensätzen gewonnen wurde. Aber sowas gab es halt früher alles noch nicht annähernd.
Ja, aber es gab damals auch schon den sogenannten Hutkrempenrand, oder? Dass man sagt, alles, was oberhalb des Hutkrempenrandes an Schlägen passiert ist, wahrscheinlich eher von außen herbeigeführt.
Genau, das ist für uns immer noch ein wichtiger Anhaltspunkt, die Hutkrempe-Regel. Und das kann man sich ja so vorstellen. Es tragen ja nicht mehr viele Hüte heute, aber die Hutkrempe ist das, was außen da auf den Filzhut draufgesetzt worden ist, dieser Ring, wenn man so möchte. Und wenn man sich vorstellt, wo diese Hutkrempe am Kopf entlangläuft, und dann kann man sagen, wenn man hinfällt, dann entstehen Verletzungen. Also man schlägt praktisch an am Kopf unterhalb dieser Hutkrempe. Und wenn Verletzungen oberhalb dieser Hutkrempe sind, geht das durch einfaches Hinfallen normalerweise nicht mehr.
Ja.
So, diese Regel hat natürlich ihre Grenzen. Ich meine, es ist klar, ein Faustschlag ins Gesicht ist unter der Hutkrempe.
Ja.
Da passt es nicht. Und es passt natürlich auch dann nicht mehr, wenn jemand irgendwo kopfüber runterfällt und dann auf den Kopf fällt. Oder, und dann wird es eben noch schwieriger, wenn irgendwelche Gegenstände im Weg sind. Wenn also jemand jetzt zum Beispiel in der Wohnung stürzt und kommt dann praktisch im Vorbeifallen mit dem Kopf irgendwo auf eine
Stuhlkante oder
auf eine Stuhlkante, Tischkante oder so, dann kann es natürlich auch oberhalb sein.
Mhm.
Ja? Aber diese Verletzung hier an der Stirn bei Frau Netribit war definitiv über der Hutkrempe. Ja, und auch das spricht eben dafür, dass es jetzt nicht irgendwie im Rahmen eines Sturzgeschehens war. Zumal dann ja auch typischerweise, wenn eben so ein Anstoßen an einem bestimmten Gegenstand die Ursache ist für die Verletzung, das auch sichtbar ist. Ja, also dann hat man eben irgendwo diese Kante, die ich gerade genannt habe, ja, hat man dann eben mit Antragung von Blut, vielleicht Haaren, je nachdem, wie hoch das ist. Und kann das ganz gut damit feststellen. Und ich denke, das hätten die damals auch gesehen, wenn es da sowas gegeben hätte.
Ich verstehe. Aber ich meine, da Ihr Schädel ja nun so lange ausgestellt war, muss ja eine deutliche Verletzung festgestellt worden sein. Das heißt, sie hatte einen Schädelbruch?
Sie hatte wohl dann einen Bruch am Stirnbein, genau. Also das
genau.
war eine erhebliche Verletzung, die eben nicht nur zu dieser Quetschrisswunde, man ja auch allgemein Platzwunde zu sagen, was aber fachlich nicht richtig ist, also diese Quetschrisswunde, die von außen sichtbar war, aber zusätzlich eben auch noch eine Verletzung des darunterliegenden Knochens des Stirnbeines.
Und trotzdem hat man die Kraft, sich dann noch in seiner Todesangst so zu wehren, offenbar.
Ja, wenn man so eine Verletzung hat, also als Folge stumpfer Gewalt, ist immer die Frage, es gibt mit Sicherheit eine Gehirnerschütterung.
Mhm.
Ja, und wie groß erstmal die Auswirkung dieser Gehirnerschütterung ist, das ist schlecht vorherzusagen. Es kann eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit eben sein, auch ein Erinnerungsverlust zurückgehend, aber mehr ist das in dem ersten Moment nicht unbedingt. Und dann ist die nächste Frage, gibt es eine Blutung in das Schädelinnere?
Mhm.
Gibt es also Gefäßverletzungen, Gefäße des Gehirns, Gefäße der Hirnhäute, die dann eben zu Blutungen führen? Und das kann also sein, dass man eben nach so einem Schädelbruch, gerade am Stirnbein, wo keine großen Gefäße unmittelbar laufen, dass man dann keine Blutung ins Schädelinnere hat. Also damit das eigentlich nur jetzt aus Sicht des Schädelhirntraumas, wenn man so möchte, eine Gehirnerschütterung ist und klar auch dieser kleine Knochenbruch, aber der ist per se nicht schlimm. Im Übrigen ist es manchmal besser, einen Schädelbruch zu haben, als keinen zu haben nach Gewalt gegen den Kopf, weil natürlich der Bruch dann auch dazu führt, dass das Gehirn sich ausdehnen kann, dass genug Platz ist innerhalb des Kopfes, wenn zum Beispiel Blut reinkommt, aber das nur so nebenbei bemerkt.
Das dachte ich mir schon. Das ist ja dann quasi wie ein von außen zugeführter, unter Umständen Hirnschlag, ne?
Ja, wobei das ist ja ein schöner Begriff, ne? Der Hirnschlag, der Schlaganfall. Ja, da gibt es ja unterschiedliche, aber der eigentliche Schlaganfall ist ja was Spontanes von innen ohne
Ja,
äußere Gewalt.
na
Ja,
klar.
und da haben wir aber die Unterscheidung, und das ist auch wieder ganz spannend, zwischen dem Hirninfarkt, also dass ein Gefäß unterbrochen wird, oder der Hirnblutung, dass ein
Ja.
Gefäß einreißt, was per se spröde ist oder durch eine Blutdruckspitze und so weiter, ja. Aber im Endeffekt, klar, führt es dazu, dass das Gehirn Druck bekommt, dass das Nervengewebe des Gehirns eben Stress bekommt, und dann kann das Ganze in ähnliche Symptome münden. Genau.
Okay. Ja, das war eine super spannende Unterhaltung mit dir. Ich habe viel dazugelernt, auch vielleicht für einen nächsten Krimi. Aber hauptsächlich wollen wir uns ja jetzt erstmal damit befassen, was mit Rosemarie Nitribitt passiert ist und was wir vielleicht im nächsten Podcast noch rausfinden können.
Ja, beim
Ja.
nächsten Mal dann mit Zeugen oder, naja, fast Zeugen. Ich glaube, richtige Augenzeugen, Zeitzeugen werden wir in dem Fall nicht mehr bekommen, aber vielleicht gibt es, naja, gut, das warten wir ab. Und dann werden wir in der nächsten Folge praktisch alles mal zusammennehmen, die Vorgeschichte und das, was wir so an Befunden haben, an Schlussfolgerungen. Und ich bin mal gespannt, ob uns das weiterbringen wird.
Ich auch und danke dir für dieses Gespräch. Und ja, Ihnen wünschen wir eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, hoffentlich
Bis
sind Sie wieder
dann.
dabei. Tschüss.
Tschüss.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.